Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Heute mal wieder mit einem Studiogespräch. Bei mir zu Gast hier im Brechtbau ist Uli Linke. Sie ist Professorin für Anthropologie am Rochester Institute of Technology, College of Liberal Arts. Mhm. Sie forscht über Rassismus, Gender und politische Kultur, aber auch über Diversität, die Bedeutung von Sprache in der Globalisierung und über Körperwahrnehmungen. 2021 publizierte sie in einem Sammelband einen viel beachteten Aufsatz über die erste Amtszeit von Donald Trump und seinem neofaschistischen Verständnis von Politik. Uli, ganz herzlich willkommen hier in unserem Campusfunkstudio.
Vielen Dank.
Gerne.
Ich freue mich.
Gerne. Uli, wie hast du denn damals den 6. Januar 2021 und den Sturm auf das Kapitol in Washington wahrgenommen?
Oh, das war also ziemlich schrecklich, muss ich sagen. Also das fing ja erst an mit so einer Ansprache von dem Trump, in dem er dann die Zuhörer, also war eine große Menge da, draußen war so eine Ansprache, die er gegeben hatte, und hat dann gesagt, dass sie ihn im Capitol, also in der Washington DC, treffen sollten und er wäre auch da, und hat dann seine Ansprache auf diese Rhetorik von der gestohlenen Wahl, gezielt, ja, drauf hingezielt. Und dann.
Wie hast du es persönlich gesehen? Warst du schockiert oder? Das ist ein beispielloser Vorhang, sowas haben wir zumindest in unserem Leben noch nicht erlebt, ne?
Nee, haben wir nicht erlebt. Und also die Bilder waren, ja, es war schockierend. Also jeder, der, also die meisten Leute haben es über das Fernsehen gesehen, nehme ich an. Und da war so eine Staffette, ja, ist das? Nee, Scaffolding, sowas, die da aufgebaut wurde. Das sollte dann zur Ansprache für den neu gewählten Präsidenten Biden sein. Und daraufhin hat das Fernsehen erstmal so drauf geblickt und so. Und dann fing diese Massen von Leuten an, zu versuchen, also in dieses Gebäude vorzudringen, also wo der Kongress und der Senat sich dann trifft und wo auch die Büros sind. Und
es hat ja fast auch unter den Senatoren bzw. den Abgeordneten Opfer gegeben. Also die haben mit knapper Not den Notausgang unterirdisch gefunden und sind dann geflüchtet. Da hätte nicht viel gefehlt. Es sind aber auch mehrere Menschen umgebracht worden bzw. ums Leben gekommen. Die Täter sind verurteilt worden dann im Nachgang. Zum Teil zu erheblichen Strafen. Ich glaube, es gab 20 Jahre, glaube ich, auch lebenslänglich.
Ja,
und jetzt inzwischen sind die alle begnadigt worden.
Ja,
was denkst du
Hunderte da, von denen.
Ja, was denkst du da drüber?
Ich weiß nicht, man kann sich irgendwie... das ist wie so eine Fiktion irgendwie. Ja, man kann sich gar nicht richtig vorstellen, dass in einem Rechtsstaat sowas passieren kann. Und aber auch während die, also während der Präsident Biden also an der Regierung war, hat der Trump ja immer von diesen, die also von diesen mehreren Hunderten, glaube ich, waren es, oder die dann da verurteilt wurden, hat er ja immer als, was hat er, Patrioten und seine Befürworter und so weiter, und hat auch einen Chor, ist das da? Das Wort, ein Chor mit ihnen gegründet, wo sie dann immer aus dem Gefängnis heraus Lieder gesungen haben, ja, und so weiter. Naja, und ja, also die Begnadigung, ich weiß nicht, die Bilder, die in meinem Kopf dann immer sind, wo also so Fahnenstangen und so, also zu der Zeit, wo sie da in das Gebäude eingedrungen sind, also vor diese Verurteilung, vor ihrer Verurteilung und so, wo sie da einfach also Menschen, Polizisten und so weiter niedergeschlagen haben. Und dann sah man halt auch, also ich gehe noch ein Stück zurück, wenn das okay ist, sah man auch im Senat, also wo dann Gasmasken und so weiter den Senatoren und den Repräsentanten ausgeteilt wurden, also bevor die dann durch diesen Untergrundtunnel irgendwie entkamen, weil man, weil die ganzen Türen, also mit diesen, ja, wie sagt man da, mit diesen,
die waren abgeschlossen.
Die waren abgeschlossen, aber die waren dabei, die Türen aufzubrechen.
Und sie waren bewaffnet.
Und sie waren bewaffnet. Und dann hat ein Polizist, glaube ich, oder eine Security Officer, hat dann durch das Fenster totgeschossen. Und dann irgendwie sind sie dann entkommen. Einige haben sich allerdings in den Büros auch verbarrikadiert und so. Das scheint irgendwie, das ging auch. Und dann sind die ja durch diese ganzen Räume und so weiter gestürmt und haben alles klein gehauen und so weiter. Ja, das sind so Bilder da. Oder die Polizisten oder Security-Beamten und so, Officers, Agents, die dann fast ja auch umgekommen sind, wo sie zwischen den Türen und so weiter da fast zu Tode gequetscht wurden.
Einer dieser Polizisten ist lebensgefährlich verletzt worden, er musste seinen Dienst quittieren.
Ja.
Und ich habe mal eine Reportage über den gesehen, der kann nicht verstehen, dass die Täter damals jetzt wieder alle rehabilitiert worden sind.
Ja.
Uli, hättest du denn gedacht, dass Trump nach diesen ganzen Vorkommnissen noch eine zweite Amtsperiode bekommt?
Nein, also weil in der Zwischenzeit, in den nächsten 4 Jahren, ist er ja auch verurteilt worden mit 34 Straftaten und so weiter. Und während seiner Amtszeit waren ja auch zwei Versuche, ihn aus dem Amt zu bringen. Aber die Republikaner haben das ja dann verhindert. Also irgendwie, ich weiß nicht. Also er hatte ja immer irgendwie diese 42% ja, der US-Bevölkerung. Und das finde ich also persönlich schockierend, muss ich sagen. Das hat sich ja nicht geändert. Jetzt auch nicht. Ja, trotz allem, was passiert ist jetzt in der zweiten Amtszeit.
Meine Frage ist, wie hätte man die zweite Amtszeit überhaupt verhindern können? Ist Biden zu spät abgetreten oder?
Ja, also das scheint irgendwie jetzt so die Überzeugung zu sein. Nach der ersten Amtszeit hätte er direkt sagen sollen, dass er nicht mehr eine zweite also in Überlegung nimmt. Und dann dadurch hat er ja dann der, der Kandidaten, Datin Harris, hat er ja eigentlich nur einen Monat
Zeit gegeben,
sich darauf vorzubereiten und auch überhaupt die Kampagne vor der Wahl also durchzuziehen in den USA. Und ich weiß nicht, was er falsch gemacht hat. Also ich fand sie toll.
Die Wahl ist ja dann nicht mal knapp ausgegangen. Und Uli, du hast über Körper und Macht auch geforscht. Mhm. Welche Auswirkungen hatte denn das gescheiterte Attentat vom 13. Juli 2024 auf den Wahlkampf? Er hat ja da diese heroisch anmutende Geste mit der erhobenen Faust. Mhm. Und da gab es ja diese berühmte Fotografie unter dem Motto, jetzt erst recht. Mhm. Welche Rolle hat es gespielt?
Ja, also das war ja so ein bisschen auf dieses Märtyrertum abgezielt. Und also ich weiß es nicht, aber einige, habe ich gehört, denken, dass das vielleicht alles inszeniert wurde vorher schon. Also inszeniert in dem Sinne, dass... Darf ich das überhaupt
sagen? Ja gut, das ist natürlich vielleicht auch eine Verschwörungsgeschichte, die von links lanciert worden ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man sowas inszenieren kann.
Nee?
Nee.
Ja, ich weiß nicht. Einige sagen, also die auch im die also Söhne oder Brüder oder was im Militär haben, das soll ja angeblich ein Scharfschütze gewesen sein. Und wie er daneben geschossen hat, ist irgendwie, naja, lassen wir es da. Aber
es ist so, wie es ist. Aber trotzdem, wir haben ja hier in Europa immer von den Checks and Balances in der politischen Kultur der USA. Sind die denn immer noch in Kraft, beziehungsweise oder ist es schon völlig ausgehebelt? Also wenn man Supreme Court zum Beispiel sieht, da hat er bei der ersten Amtsperiode bereits die meisten obersten Richter ausgetauscht, also sind erzreaktionäre Richter. Ich glaube, die haben sogar eine Zweidrittelmehrheit im Moment. Was ist denn mit den Checks and Balances im Moment?
Ja, die scheinen nicht zu funktionieren, würde ich sagen. Also die irgendwie... Man kann sich irgendwie, also ich verstehe es selber nicht, muss ich sagen, ja, denn der Supreme Court war ja immer so die letzte Instanz, die also sachliche Interpretationen oder nicht nur sachlich, sondern rechtlich während der, weiß nicht, letzten 200 Jahre oder so, aber durch meine Beobachtung.
Die sind ja auch noch lebenslang gewählt.
Die sind lebenslang.
Also sprich, der hat ja relativ junge RichterInnen berufen, die irgendwie so Mitte 30, Mitte 40 sind und die können 50 Jahre lang können die dann noch richten. Also wenn Trump längst tot ist und wir wahrscheinlich auch, sind die immer noch dran.
Ja, da wären die immer noch dran und ich weiß nicht, da waren mehrere Skandale auch, also wo man, also was man normalerweise mit Richtern nicht in Verbindung setzt und ich weiß nicht, wie es hier ist, aber wo also Big Business und so weiter, also einige dieser Richter im Supreme Court anscheinend immer, also ich will nicht sagen, kauft, aber irgendwie unterhält und mit Riesenbooten und was weiß ich, Ferien, Aufenthalten und so weiter. Und
also sprich, sie sind in gewisser Weise auf eine Art bestochen worden?
Bestochen worden vielleicht. Also, oder also diese Trump sagt ja immer, er ist transactional. Wie sagt man das? Transaktional oder so, ja. Und das scheint ja auch dann in diesem Sinne bis zu dem höchsten Gericht da irgendwie vorgedrungen zu sein, ja. Dass es nur darum geht, also wie viel Geld jemand oder wie viel, was weiß ich, was sie kriegen können und so. Und die stimmen dann, wie du sagtest, also zwei Drittel immer eigentlich für ihn stimmen. Und die Entscheidungen, die dann getroffen werden, also ich hatte immer angenommen, dass es also, dass das Recht auf Precedent im Gegensatz zu Grundgesetz, ja, also ist zwar eine Konstitution, aber die einzelnen Gesetze immer nach Rechtsentscheidungen, die also schon mal getroffen wurden. Und das scheint ja irgendwie nicht mehr der Fall zu sein.
Soweit Uli Linke, Professorin für Anthropologie am Rochester Institute of Technology.
Hallo Welt, dieser Tag geht bergauf und ich dreh mich nicht mehr um, wenn ich zum Krankenhaus lauf. Ich bring das Frühstück und leer den Müll, ich zieh die Vorhänge zurück, wie man ein Denkmal enthüllt. Alles ist grau, grau, Nebel und Rauch. Jemand hat den Himmel und die Straße vertauscht. Hallo Welt, ich bin noch nicht da. Eher drüber gestolpert, als ob alles ein Traum war. Ich leg die Hand in deinen Schoß und schlaf ein. Ich sehe Flugzeuge starten, ich sagen, komm heim. So weit gut, gut, so weit bin ich noch nicht. Ich wollte mehr ohne Salz, du wolltest uns ohne mich. Wenn dich alle lieben, bei dir einziehen wollen, wenn du Menschen hast. Und deine Hütte ist voll.
Was machst du dann?
Wenn du nicht mehr weißt, wie du heißt, der Gerichtsvollzieher um die Wohnung kreist.
Was machst du dann?
Hallo Welt, ich weiß, es geht mich nichts an. Aber kann es sein, dass dein Lächeln dir früher viel besser stand? Und jetzt die Preisfrage:
Wer hat deine Kunden gesperrt?
Du ziehst die Schultern hoch, als ob das nichts Besonderes wäre.
Alles ist Sport, jedes Tor und Sieg über die Furcht. Du lügst wie gedruckt und du kommst damit durch.
Wenn eins und zwei nicht mehr reihe. Sinkt in Flammen, jeder Tanke, die noch steht, rotten sich Horden zusammen. Ich bin ihr Anführer und schwinge die Axt. Nach jeder großen Geste folgt ein filmreifer Satz wie: Lauf, los, das Ding geht gleich hoch. Los, lauf, los, im Hafen wartet ein Boot. Du bist immer noch da, ich hatte so große Angst, es ist alles. Nein, ja, ich will das ja auch. Ich seh das Glitzern im Wasser und dann tauche ich auf. Wenn dich alle lieben, bei dir einziehen wollen. Wenn du Menschen hast und deine Hütte ist voll.
Was machst du dann?
Zimmer 90 mit Summer Rain. Ihr hört Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Heute zu Gast im Studio hier im Brechtbau Uli Linke, Professorin für Anthropologie am Rochester Institute of Technology. Die Trump-Administration hat seit dem Amtsantritt einen Frontalangriff auf die privaten und öffentlichen Universitäten in den USA unternommen und vor allem öffentliche Gelder gestrichen, wenn sich die Unis nicht auf Linie der Regierung begeben wollten. Zeitenweise durften sich ausländische Studierende nicht mehr einschreiben, was erhebliche finanzielle Nachteile gebracht hat. Die Columbia-Universität in New York hat eingelenkt, Harvard in Boston erstmal nicht. Uli, wie schaut es an deiner Uni aus am Rochester Institute of Technology?
Ja, also der größte Einschlag, denke ich, ist durch die finanziellen Mittel, die also erstens mal Studiengebühren, dass Privatunis, also wie meine, also wir wurden immer darüber unterrichtet, dass also die Studenten unser Brot und Butter, sagt man da, sind und die Studiengebühren sind ziemlich hoch. Und so.
Wie hoch sind die?
Ich glaube, also $70,000 im Jahr, glaube ich.
Für einen Studienplatz?
Mhm. Ja. Okay. Also was einschließt, nicht nur die, also für das Studium selbst, aber auch andere, also die leben da, also Lebensunterhalt
also,
und so
das,
weiter.
Also das Wohnheim ist auch dabei?
Ja, mhm. Ja.
Und das Essen auch? Mensa?
Das glaube ich nicht, mhm. Ja. Also, aber es ist, ja. Also.
Gibt es denn eine Untersuchung oder wie viele ausländische Studierende bei euch eingeschrieben sind?
Ich weiß keinen Prozentsatz, aber vielleicht 30% oder so. Und ich meine, wenn ich meine eigenen Seminare in den letzten Jahren, also wo diese Restriktionen noch nicht waren, angucke, waren es vielleicht, würde ich sagen, ja, um 30-40%. Mhm. Und wenn ich jetzt die Angemeldeten, also wenn ich jetzt meine Seminare für das kommende Semester angucke, sieht man, also nicht nur bei meinen Studentenzahlen, sondern auch bei anderen, wo also das also sichtbare
Die Zahlen gehen runter.
Ja, mhm. Die Zahlen gehen runter. Und hauptsächlich, weil sie keine Visen bekommen können von bestimmten Ländern und so. Und auch für bestimmte Studienplätze. Mhm. Werden die nicht erstellt. Und ja, also das ist das eine. Und dann das andere ist, dass die ganzen im Herbst schon, also kann das schon sein im Herbst? Ja, also irgendwie jedenfalls Dezember und schon im Januar dann, dass die ganzen Bundesforschungsmittel gestoppt worden. Also
weißt du, wie hoch die sind?
An unserer Uni haben sie erst gedacht, es wäre nicht so schlimm. Ja, da waren also irgendwie der Provost sagt, es wären nur 2 oder so, die da irgendwie dadurch betroffen wurden. Und aber jetzt, soviel ich weiß, sind es viel mehr. Also in den Naturwissenschaften, nicht nur in den Sozial- oder Geisteswissenschaften. Und alle, die sich irgendwie beworben haben um Drittmittel, wie man das hier sagt, glaube ich, die wurden gestoppt. Und die National Science Foundation, also so ein Äquivalent der deutschen
Forschungsgemeinschaft,
hat das selbst schon dann den Prozess schon also gestoppt. Ja, also die wurden zwar nicht abgelehnt, aber gestoppt. Und insofern, da weiß ich nicht, wie das heißt, aber die Unis kriegen ja einen bestimmten Prozentsatz dieser Forschungsgelder, also nicht nur um die Labore und die ganzen
Seminare
und so weiter, also oder die Instrumente und so weiter, die die Leute brauchen oder die wenn die irgendwo hinreisen müssen, ja, die Untersuchung für
auch die Reisekosten.
Die Reisekosten und so weiter. Also die werden ja jetzt nicht mehr also von diesen Mitteln bezahlt. Und insofern, also nicht nur an unserer Uni, aber an anderen auch, werden ja dann die also cutting edge, ja, also die ganzen Forschungen für Krebs und ja, andere Krankheiten und so weiter, wo also die USA ja, also oder die Unis, sage ich mal so, die Institute
führend sind,
mhm. Dass das alles irgendwie zurückgeschraubt wird. Und also die Auswirkung davon ist, dass bei uns dann jetzt ein Anstellungsstopp ausgesprochen wurde, wo also, wenn Professoren, also nur für Professoren, wenn die in Ruhestand treten und so, diese Stellen werden nicht wieder besetzt. Also für einen Zeitraum weiß man nicht, unabsehbaren Zeitraum. Und das ist ja auch also die Angebote schrumpfen, die Forschungsmittel schrumpfen und die Studiengebühren schrumpfen. Und insofern, da versuchen sie jetzt umzuorganisieren und dass die einzelnen Institute, also besonders in den Sozial- und Geisteswissenschaften, in solche, nicht mehr als einzelne Institute, sondern so größere Zusammenfassungen da irgendwie zusammengebracht werden.
Präsident Trump und die ganzen Anhänger, die sehen in den Wissenschaften und in den ProtagonistInnen, also Studierenden und Professoren, Feinde der Nation. Ja? Welche Auswirkungen hat denn dieser Hass auf alles Intellektuelle, welche Auswirkungen siehst du denn für dich persönlich?
Ja, also man hat ein bisschen Angst, kritisch zu schreiben, sagen wir mal, noch nicht zu denken, aber das zu Papier zu bringen, weil das dann bestimmte Konsequenzen hat. Also mit angefangen mit jetzt diese Attacke auf Citizenship, also Staatsangehörigkeit und so weiter, also wo naturalisierte Staatsbürger angeblich, also versuchte der Präsident ja das auch irgendwie aufzulösen.
Ja, du musst dazu sagen, du bist in Deutschland geboren.
Ich bin.
Hast aber die deutsche Staatsbürgerschaft irgendwann mal abgegeben, weil du bist schon seit über 30 Jahren in Amerika, in den USA und hast jetzt nur noch, das heißt in Anführungszeichen, die amerikanische Staatsbürgerschaft.
Ja.
Das heißt, es würde dich, könnte dich eventuell betreffen.
Ja, könnte. Ich versuche nicht dran zu denken. Aber es könnte. Also jetzt im Moment in den unteren unteren Gerichten ist das aufgehalten worden, weil die Konstitution, also
die Verfassung,
eindeutig aussagt, dass also alle, die in den USA in einem Territorium geboren sind und alle, die naturalisiert sind, sind Staatsbürger. Und außer wenn man die Verfassung ändert, kann man das nicht.
Ist es leicht, die Verfassung zu ändern? Brauchen die auch eine Zweidrittelmehrheit? Oder?
Ja, also ich glaube schon. Also das kann nicht mit dieser einen Stimme.
Also Trump allein kann das nicht machen?
Nein. Nein.
Hast du denn das inzwischen bereut, die deutsche Staatsbürgerschaft abgegeben zu haben?
Ein bisschen. ja, ich muss mal sehen, ob ich sie vielleicht dann wieder kriegen kann. Aber wahrscheinlich in den nächsten 3 Jahren nicht, denke ich. Und was war das noch? Das andere war dann noch schon, als er in dem ersten
Amtszeit.
In der ersten Amtszeit war, hat er ja schon immer von den, also Geburt im Territorium, ja, er nannte dann diese Babys Anchor-Babys, ja, die also da, also jeder eigentlich, ja, aber hauptsächlich gegen diese, also gewendet. Gegen diese Immigranten, die dann da Familien gründen und so weiter.
Alles Amerikaner?
Die ja.
Man muss dazu sagen, dass es in den USA ein bisschen anders ist als in Deutschland. Bei uns ist das Abstammungsrecht, beziehungsweise also wenn ich als Ausländer hier in Deutschland ein Kind bekomme oder als Ausländerin, ist es nicht deutsch, aber in den USA ist es so. Jeder und jede, der auf dem Territorium, selbst wenn man drüber fliegt, geboren ist, ist automatisch Amerikaner, US-Amerikaner oder US-Amerikanerin.
Ja, und das Abstammungsrecht tritt nur in Kraft, also für Militärs und so, die also irgendwie Übersee da im Dienst sind oder wenn man Amerikaner ist und zeitweilig im Ausland oder so, dann also ja und das Kind dann da geboren ist.
Es ist ja nun so, dass du auch jetzt möglicherweise irgendwann mal in den Ruhestand gehst. Es ist in Amerika nicht so wie bei uns, dass man mit 66, 67 in den Ruhestand geht als Professorin. Gibt es denn Überlegungen in deiner Familie? Deine Söhne sind groß, aber du bist verheiratet, David ist dein Mann. Gibt es denn Überlegungen, dass ihr nach Europa kommt oder habt ihr das völlig verdrängt?
Also man denkt schon mal dran und so, aber ich weiß nicht, wie das dann mit der Sozialversicherung und so weiter sein würde, wenn also dann der beständige Wohnsitz woanders, außerhalb der USA wäre.
Wahrscheinlich würden sie dir die Rente kürzen oder gar nicht überweisen.
Also,
als Strafmaßnahme.
Man müsste es irgendwie durch die Banken dann machen. Mein Sohn, der ältere Sohn, der auch mit mir hier in Deutschland war, der hat jetzt schon während der ersten Amtszeit von Trump hat er versucht, also Pässe von allen möglichen Ländern zu bekommen, soll ich so sagen. Also er ist in Kanada geboren und in Kanada ist es wie in den USA, also dass die Nationalität, wie sie es da sagen, das Staatsbürgerrecht also nie abgesprochen werden kann durch die Geburt in Kanada und er hat dann jetzt dadurch einen kanadischen Pass, er hat einen amerikanischen Pass, weil er ja dann durch also den Vater Amerikaner ist und er ist verheiratet mit einer chinesisch-amerikanerin und hat jetzt auch den chinesischen Pass. Ja, habe ich noch einen vergessen? Ich glaube, er hat 3 oder so, weil er Angst hatte irgendwie, er muss für die ganze Familie, die haben jetzt auch diese Pässe, also dass sie jetzt praktisch in diesen verschiedenen Ländern leben könnten.
Uli Linke, vielen Dank bis dahin. Nach der nächsten Musik werden wir uns noch ein bisschen über deine wissenschaftlichen Forschungen im Bereich der sozialen Anthropologie unterhalten.
An ocean rain went through my brain. Today I feel like I got to go. When time has come, it's the everlasting song about the only thing to know. Everybody singing loud, sweet love, but you, my friend, say nothing but the truth. Everybody singing loud, sweet love, but you, my friend, say nothing but the truth. An ocean rain went through my brain. Today I feel like I got to go. When time has come, it's the everlasting song about the only thing to know. Everybody singing loud, sweet love, but you, my friend, say nothing but the truth. Everybody singing loud, sweet love, but you, my friend, say nothing but the truth. Yeah, you, my friend, say nothing but the truth, truth. She keeps saying I love you, but you know that's all. Everybody sees her youth, but you can only see nothing but the truth. An ocean rain went through my brain. Today I feel like I got to go. When time has come, it's the everlasting song about the only thing to know.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Forever, you lost your chance. Well, that's what you get for waiting, so no thanks, I'm politely declining. I got bored waiting for you to get your shit together. You really thought I'd be there at your beck and call forever. You lost your chance, well that's what you get for thinking I would be your safety net. You wanna get a drink, now I'm the one who can't be bothered. How does it feel to know a broken heart just made me harder?
Ariana Grande mit Safety Net hier beim Tübinger Campusfunk Mikroeuropa im freien Radio Wüste Welle 96,6 und live im Internet. Heute zu Gast im Studio ist Uli Linke, Professorin für Anthropologie am Rochester Institute of Technology im US-Bundesstaat New York. Uli, du hast über den toten Körper und seine Visualisierung im Krieg geforscht, aber auch über die Verarbeitung des Holocaust in der deutschen Gesellschaft. Ein weiterer Schwerpunkt deiner Studien ist der Grenzzaun oder besser die Mauer im Süden der USA an der mexikanischen Grenze. Er ist über 10 Meter hoch und steht praktisch mitten in der Wüste. Wie gehst du da vor?
Also mich hat es interessiert oder mein Interesse geweckt durch diese Anti-Immigranten-Hetze, die ja vor mehreren Jahren, in den USA eigentlich, was ja ein Immigrantenland ist, aber gegen bestimmte, also die Rassisierung der Grenze und gegen diese Immigranten, wo also Donald Trump in der ersten Phase seiner
In der ersten Amtszeit
alle möglichen Stereotype, die wir ja auch aus dem Faschismus kennen, also die Kriminalität die Kriminalisierung.
Alle Migranten sind kriminell?
Ja, sind kriminell, aber sie sind auch irgendwie, sie sind pollutens, ja, also die irgendwie verschmutzen, er benutzt ja auch diese Wörter, also das Blut der US-Nation.
Also wenn man das jetzt mal ganz, ganz wüst ausdrückt, was die Nazis ja zwischen 33 und 45 auch so ähnlich mit den Juden gemacht haben, Ungeziefer?
Ja.
Kann man das so sagen?
Ja, Parasiten, Ungeziefer und so weiter. Also diese ganzen Imaginationen werden jetzt auf diese Immigranten, die also nicht weiß sind, wieder in diesem Kontext aufgeladen.
Aber die Migranten, die sind doch für die amerikanische Gesellschaft wahnsinnig wichtig.
Ja.
Die machen Jobs, die niemand sonst machen würde. Mhm. Also Tellerwäscher, die sind im Haushalt beschäftigt, die machen in den Fabriken Arbeiten, die
in der Ernte.
Als Erntehelfer. Also für mich passt das ja irgendwie nicht zusammen. Wer soll denn die Arbeit machen, wenn nicht die Migranten in Anführungszeichen, also und Migrantinnen?
Ja.
Hat er sich das überlegt oder?
Ich glaube nicht. Also das wird jetzt überall hervorgehoben, dass also die diese ganzen Berufe oder diese Jobs also nicht mehr ausgeführt werden können. Mhm. Und dann hat mich interessiert vor ein paar Jahren, also dass unter Trump dann diese Grenzmauer hochgezogen wurde. Also nicht nur, dass es die Grenze war oder dass man dann diese neuesten elektronischen und panoptischen Systeme da angestellt hat und so, aber dass eine physische Mauer wie die Berliner Mauer mit allen möglichen, also
Selbstschussanlagen?
Ja, also weiß ich nicht, ob sie Selbstschuss,
elektronisch
ja, sie gesichert. Haben Drohne, die also dann schießen oder sowas, ja, und so weiter, also teils Selbstschuss, aber das ist eine praktisch so eine Abwehrbewaffnung in einer physischen, also in einer materiellen Hinsicht wieder aufgebaut wurde, um die Migranten rauszuhalten.
Die kommen aber trotzdem zum Teil über die Mauer. Mhm. Man muss dazu sagen, ich habe es vorher gesagt, dass die Mauer in der Wüste verläuft, wo es im Sommer 55 Grad im Schatten hat, da ist nichts. Mhm. Was passiert mit den Menschen, die rüberkommen über die Mauer? Was passiert mit denen, wenn sie angenommen, sie haben niemand, der sie dort abholt? Mhm. Was passiert mit denen?
Ja, also erstmal, also die Grenze ist 2000 Meilen, ich weiß nicht, in Kilometern, von San Diego bis
4000 Kilometer etwa?
4000 Kilometer und die Vorstellung war, diese Mauer also über diese ganze Grenze zu ziehen. Und dann, also zu deiner Frage, sind die, also die Mauer verläuft durch die Städte, aber auch durch unbewohntere Gegenden, wie also Teile der Wüste in Arizona oder aber auch in Texas und so weiter. Aber Arizona, die Sonoran Wüste. Und die Teile dieser Grenzmauer wird stärker bewacht und in diesen städtischen Teilen, also der bewohnten Teile der Mauer und aber weniger anscheinend irgendwie überwacht, sagen wir es mal so, weniger überwacht in diesen Strecken, die also auf der amerikanischen Seite dann in die Wüste übergehen. Ja, und so werden dann die Immigranten, also die werden also wie so, die werden wie so Tiere praktisch dann, also ohne selbst zu wissen, in diese Gegenden dann getrieben, ja, die, wo sie dann in die USA über die Grenze übertreten können. Und dann sind sie in der Wüste. Tausende, also hat man jetzt durch wissenschaftliche Ausgrabungen und
Recherchen
hat man festgestellt, also dass innerhalb von einem Zeitraum von, weiß nicht, 10 Jahren oder so, fast 4000 Menschen also da umgekommen sind. Und,
spurlos?
Fast spurlos.
Da gibt es so Untersuchungen von einem Wissenschaftler, der hat tote Schweine genommen und hat den Anzüge oder Kleidungsstücke angezogen, hat sie ausgelegt in der Wüste. Mhm. Und nach
zu sehen, wie das, also einmal das Klima, ja, oder auch die wilden Tiere.
Und nach 2-3 Tagen war nichts mehr davon übrig.
Noch nicht Knochen, nichts. Also kleine Kleidungsstücke vielleicht. Aber auch die Schuhe wurden gefressen anscheinend.
Von wilden Tieren.
Und insofern ist dann die genaue Anzahl also nicht bestimmbar, ja, außer durch jetzt Anfragen der Familien und so weiter, dass man weiß, dass also so und so viele vermisst sind. Mhm. Und dann wurden Untersuchungen, Recherchen da durchgeführt über mehrere Jahre, wo man dann also vielleicht ein Kleidungsstück oder ein Teil der Kleidung oder am Zaun hängt dann irgendwie ein Schuh oder irgend sowas. Und die wurden dann alle gesammelt und man hat dann versucht, also die Familien zu kontaktieren, also in den USA, aber auch in anderen Ländern südlich der USA, die dann so Vermisstenanzeigen gestellt haben und wussten, dass ihre Angehörigen, ihre Söhne oder Familien der Kinder und so weiter den Versuch gemacht haben, in die USA zu kommen. Und die dann irgendwie, ich kann nicht sagen zusammenzuführen, aber wenigstens die Information zu vermitteln, dass was passiert ist überhaupt.
Hast du denn selber mit Geflüchteten reden können? Hast du Interviews gemacht?
Nee, habe ich nicht.
Also du gehst zu den Behörden, du gehst zu Menschen, die möglicherweise was wissen könnten und fragst die, was haben sie gesehen? Haben sie Menschen geholfen oder so?
Ja, also durch diese Untersuchungen wurde gezeigt, dass die Grenzpatrouillen vieles machen, was also auch den Tod dieser Migranten herbeiführt, indem sie Wasserkanister also zerstören, sodass die dann verdursten.
Die Bauern, die Farmer dort haben Wasserkanister aufgestellt, weil sie immer wieder beobachten, dass Migranten über die Grenze kommen.
Ja.
Und damit die nicht verdursten, stellen die das auf. Und die Grenzer, also die Patrouille, also die Beamten, kann man sagen, die zerstören die.
Ja, also die haben so spezifische Messer mit so einer, also das sind so identifizierbar durch diese
Klingen.
Und da kann man feststellen, also dass die dann diese zerschnitten haben. Das scheint so mehr oder weniger gang und gäbe zu sein.
Ich kann mir vorstellen, dass einen die Erfahrungen im Forschungsfeld als Wissenschaftlerin manchmal an psychische und physische Grenzen bringt. Hast du jemanden, mit dem du da drüber reden kannst?
Ja, also teilweise, also Kollegen und so weiter, denn einige dieser Wissenschaftler haben eine globale Installation organisiert, um dieses Wissen also zutage zu bringen.
Eine Art Denkmal?
Nein, nicht so sehr ein Denkmal, aber sie haben versucht, also Studenten, also an den Unis oder auch an Institutionen und so weiter, zu zeigen, erstmal die Anzahl der Toten und auch wo an der Grenze die umgekommen sind. Und die Installation war, indem sie dann die Polizeiberichte, also mit den Informationen, die dann zur Hand sind, wo sie dann an den Universitäten, da war 2021 und 2022 an ungefähr 150 Universitäten global und 50 Länder haben, glaube ich, dran teilgenommen, wo dann Studierende diese Informationen auf diese diese Toe-Tags.
Auf eine Liste?
Wo die Toten, die werden ja identifiziert, wo sie dann auf ihrem C like, diesen Zettel da.
Also man sieht ganz genau, wo die Menschen gestorben sind.
Ja.
In welcher Gegend.
Und ja, und da ist Information drauf, also unbekannt, so und so alt durch die, also wenn da noch also DNA oder DNS und genetische Information ist, ob es also Frau oder Mann oder Kind oder so war und Todesursache. Und das wurde dann übertragen auf diese Zettel, Todeszettel oder so.
Totenscheine.
Und dann auf so eine Wand wurde das dann projiziert mit den genauen Stellen, wo diese Menschen dann gefunden wurden.
Ihr hört immer noch den Tübinger Campus von Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Heute mit Uli Linke, Professorin für Anthropologie am Rochester Institute of Technology. Wir sind fast am Ende unserer Sendung, aber was mich jetzt noch interessiert, Uli, die Bibliothek bei euch, die gibt's nicht mehr. Kannst du da noch ganz kurz erzählen? Also sprich, die Bücher wurden alle abgeschafft. Das können wir uns hier in Tübingen bei unserer tollen Universitätsbibliothek, die 550 Jahre lang gewachsen ist, können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Warum haben die bei euch die Bücher abgeschafft?
Also uns wurde gesagt, dass jetzt alles elektronisch erhältlich wäre. Was vielleicht in einigen der Wissenschaften so ist, also vielleicht Naturwissenschaften, wo die Zeitschriften elektronisch sind oder in Engineering oder sowas, aber in den Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften ist das weniger der Fall. Und die sind zwar dann aufgelistet, also aber die Uni zahlt nicht, wenn du dann diese Zeitschriften lesen willst. Also die bezieht nur bestimmte Zeitschriften, die für den Unterricht oder die Seminare oder so weiter für einen gewissen Zeitraum notwendig sind.
Und alles andere ist dann nicht präsent, ist nicht vorhanden im Prinzip.
Und alles andere ist nicht vorhanden. Also sie haben noch Bücher, die Studierenden dann für ihre Seminare ausleihen können. Also die Pflichtlesematerialien, ja. Aber anderweitig wurde die ganze Bücherei umgewandelt in Seminarräume und einige, also wie die Query, die Druckpresse, also diese historischen Archive oder wie man es nennen will.
Das ist eigentlich eine Horrorvorstellung. Wenn man denkt, dass die Amerikaner, die USA immer so ein bisschen voran sind, so 10 Jahre uns voraus möglicherweise. Wenn ich dran denke, dass es in Tübingen auch irgendwann mal so ist, da wird es mal ganz anders.
Ja, vielleicht ist es nur unsere Uni, aber die Bücher landen im Abfall. Und einige, wie ich, gingen jeden Tag hin und guckten, was weggeschmissen wurde. Ja. Ja. Alte Bücher, ja?
Wir sind am Ende. Wir sind am Ende unserer Sendung, Uli. Zu Gast in unserem Campusfunkstudio hier im Tübinger Brechtbau war Uli Linke, Professorin am Rochester Institute of Technology. Uli, vielen Dank für deinen Besuch.
Danke.
An den Reglern saß heute Levi Schuffert. Schaut auch mal auf unsere Homepage unter mikroeuropa.de. Unsere Sendungen zum Nachhören findet ihr in der Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Am Mikrofon war heute Ulrich Hägele. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.
Tschüss.